Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 25. Mai 2010. Heute geht es um folgende Themen: Net City, spielerisch den sicheren Umgang im Internet erlernen. Und Ohrenblicke, eine Reportage eines blinden Rucksacktouristen. Am Mikrofon ist Lucia Vasella.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea spitzt sich weiter zu. Offenbar hat Nordkorea sein Militär für den Kampf bereit gemacht. Das meldete eine südkoreanische Nachrichtenagentur heute unter Berufung auf Informationen, die Beobachter Nordkoreas erhalten hätten. Die Spannungen zwischen beiden Ländern nahmen in den vergangenen Tagen erheblich zu. Dies, nachdem letzte Woche eine internationale Expertenkommission bestätigt hatte, dass ein nordkoreanisches U-Boot Ende März ein südkoreanisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkte. Dabei kamen 46 Seeleute ums Leben. Die nordkoreanische Führung hat jede Verantwortung für den Zwischenfall bestritten. Die Spannungen zwischen beiden Ländern nahmen in den vergangenen Tagen erheblich zu. Dies, nachdem letzte Woche eine internationale Expertenkommission bestätigt hatte, dass ein nordkoreanisches U-Boot Ende März ein südkoreanisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkte. Dabei kamen 46 Seeleute ums Leben. Die nordkoreanische Führung hat jede Verantwortung für den Zwischenfall bestritten. In Rotterdam beginnt heute der erste Prozess in Europa gegen mutmaßliche somalische Piraten. Den Angeklagten im Alter zwischen 25 und 45 Jahren drohen bis zu 12 Jahre Haft. Sie wurden Anfang Januar 2009 von einem dänischen Kriegsschiff im Golf von Aden festgenommen, als sie in einem Schnellboot einen türkischen Frachter angriffen. Der Frachter fuhr unter der Flagge der niederländischen Antillen. Deshalb hat die dänische Marine die Somalier an die Niederlanden übergeben. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Anwälte der Angeklagten zweifeln die Rechtsmäßigkeit des Verfahrens an. Die niederländische Justiz sei nicht befugt, in dieser Angelegenheit zu urteilen, denn die niederländischen Antillen hätten ihr eigenes Justizwesen. Das Urteil des ersten Piratenprozesses soll am 16. Juni fallen. Schon wieder strömt Öl nach einem Unfall ins Meer. Vor Singapur stieß ein malaysischer Öltanker mit einem Frachter aus dem Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen zusammen. Rund 2000 Tonnen Rohöl sind dabei ins Meer ausgelaufen. Eine Säuberungsaktion sei im Gange, teilte die Hafenbehörde von Singapur mit. Die Karibikrepublik Trinidad und Tobago vor der Küste Venezuelas wird künftig erstmals von einer Frau regiert. Die ehemalige Generalstaatsanwältin Kamla Persat Bissessar gewann mit ihrem Fünf-Parteien-Bündnis Partnerschaft des Volkes die Parlamentswahlen. Der seit 2001 amtierende Regierungschef Patrick Manning räumte seine Niederlage ein. Über 1 Million Stimmberechtigte waren in dem rohstoffreichen Karibikstaat aufgerufen, die 41 Sitze im Parlament neu zu vergeben. Zum Wetter. Heute Dienstag gibt es noch einmal viel Sonne und mit 27 Grad sommerliche Temperaturen. Am Nachmittag bilden sich zum Teil Quellwolken. Im Oberland und im Jura sind Gewitter möglich. Zum allergrößten Teil bleibt es aber trocken. Morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es wechselhaft. Es wird wiederholt nass bei rund 23 Grad am Mittwoch und 18 bis 20 Grad am Donnerstag. Am Freitag ist es dann wieder etwas freundlicher mit sonnigen Phasen, aber auch weiteren Regengüssen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Kinder bewegen sich heute ganz selbstverständlich im Internet. Sie chatten, surfen, downloaden Musik und Klingeltöne und stellen Fotos ins Netz. Das Internet ist für viele Kinder keine technische Herausforderung mehr. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass sie die Gefahren des Internets kennen und wissen, wie sich im World Wide Web sicher bewegen. Das Online-Spiel Net City soll Kindern spielerisch die Regeln des Internets beibringen. Bei der gleichnamigen Kampagne tourt ein Bus durch die Schweiz und besucht Schulhäuser. Im Bus spielen die Klassen Net City und diskutieren mit Fachpersonen über Internet und Sicherheit. Shane McKay hat sich in der Net City umgesehen.
Net City will die Medienkompetenz bei Kindern verbessern. Das Ziel ist, dass Kinder die Risiken und Chancen des Internets besser verstehen lernen. Die Internetseite netcity.org ist farbig und voller klingender Figuren. Nach der Anmeldung muss man zuerst die Einstiegsphase spielen, bevor man zum Cyberagent aufsteigt, erklärt Miriam Lütold, Koordinatorin der Kampagne Net City von der Stiftung Kinderschutz Schweiz.
Da geht es darum, dass das Kind sich zuerst eine Spielfigur, einen sogenannten Avatar, gestaltet und dazu auch ein Pseudonym wählt. Und hier ist dann auch schon die erste Botschaft drin enthalten, dass man sich sein Pseudonym schlau überlegen soll und möglichst keine Hinweise zu seiner Person, zu seiner Identität zulässt. Dann geht es darum, dass man in der ersten Phase verschiedene Grundkenntnisse gewinnt.
Diese Grundkenntnisse sind in 7 Themenbereiche aufgeteilt. Zu jedem Bereich gibt es ein Spiel. Die Spielenden können wählen, ob sie dazu eine Denkaufgabe oder ein Actionspiel lösen wollen. Sind alle 7 Themenbereiche durchspielt, haben die Gamer freien Zugang zur Net City Welt und können dort aus mehreren Spielen zu den Themenbereichen auswählen. Die 7 Themenbereiche bei Net City sind personenbezogene Daten, anstößige Inhalte, Verabredungen, sexuelle Anfragen, Fotos, Mobbing und Informationen. Eines der ersten Spiele behandelt das Thema Chatten und beleuchtet den Umgang mit sogenannten sexuellen Anfragen.
Da geht es einfach darum, dass verschiedene Spielfiguren im Chat sind und diese Spielfiguren alle tun, Themen in den Raum werfen, Themen in den Raum stellen, die sie gerne diskutieren möchten. Und der Spieler muss versuchen, dass diese Themen unangebracht sind, wie zum Beispiel sexuelle Anfragen, dass diese aus diesem Chatraum verbannt werden. Und das macht der Spieler, indem er diese Anfragen einfach eliminiert und mit der Zeit dann auch diesen Chatter, der immer wieder dieselben Fragen stellt, eigentlich aus diesem Chatraum ausschließt.
Das 5. Einstiegsspiel zur Net City will den Kindern den Umgang mit Fotos und Internet lernen.
Dass man versucht zu erklären, dass Bilder nicht einfach so gemacht werden können, ohne dass man zuvor das Einverständnis der Person erhalten hat, die man auch wirklich fotografiert, und dass man aber auch das Einverständnis der Person braucht, wenn man so ein Bild im Internet veröffentlicht, weil wenn es einmal im Internet ist, ist es allgemeingut, man kann es in dem Sinn auch nicht wirklich löschen, es ist dann irgendwo und schwirrt dann immer im Internet. In dem Spiel geht es darum, dass man Personen fotografieren muss, aber nur solche Personen, die dann auch eben ihr Einverständnis gegeben haben. Und danach muss man diese Bilder dann auch aufschalten online. Also das ist alles fiktiv gemacht mit Spielfiguren. Da hat man zum Beispiel eine Spielfigur, die gerade aus der Dusche kommt oder eine Spielfigur, die in der Nase grübelt. Und das sind Spielfiguren, die jeweils mit einem roten Kreuz gekennzeichnet sind. Das heißt, die geben nicht ihr Einverständnis. Und eine Spielfigur, die zum Beispiel einen Tennispokal in der Hand hält und stolz ist, die hat dann einen grünen Kreis und die darf man dann gerne ins Internet stellen.
Und bevor die erste Phase von Net City beendet ist, gibt es noch ein Spiel mit der Suchmaschine zum Thema Informationen.
Da geht es darum, dass man lernt, Informationen, die man aus dem Internet erhält, kritisch zu hinterfragen. Also, dass man nicht alles für bare Münze nimmt. Das läuft im Spiel so, dass die Spielfigur eine Art Fischerroute hat, die dann runterfährt und jeweils immer so Themenblöcke raussuchen muss, die vorgegeben sind. Und wenn man diese Themenblöcke rausgefischt hat, muss man die dann abgleichen, indem man diesen Block entweder einer erwachsenen Person hinhält oder einem Lexikon, die dann auch den Inhalt quasi bestätigt. Also dass man das, was man gesucht hat, auch das ist, was man eigentlich finden oder suchen wollte.
Hat man alle 7 Spiele von Phase 1 gespielt, ist man Cyberagent und hat Zugriff auf mehr Spiele. Was gleich bleibt, sind die Themenbereiche. Bei allen Spielen geht es um Sicherheit und Internet. Außerdem werden die Spieler darauf hingewiesen, dass es so etwas wie Internetsucht gibt. Im unteren Bildschirmrand erscheint ein Balken, der sich rot verfärbt. Nach 1,5 Stunden Spielzeit ist er voll und informiert die Gamer, dass sie nun den Computer abschalten und sich in der realen Welt beschäftigen sollten.
Das Online-Game Net City ist für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren konzipiert und unter www.netcity.org abrufbar. Die Kampagne Net City ist per Bus unterwegs, noch bis nächstes Jahr macht dieser Bus Halt in verschiedenen Schweizer Ortschaften, vom 8. bis 10. Juli zum Beispiel in Bern beim Museum für Kommunikation. Interessierte Schulen können den Bus auch buchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.kampagne-netcity.org. Diese Links finden Sie auch ab Mittag auf unserer Homepage.
Rabe Info 95,6.
Robby Sandberg reist leidenschaftlich gerne. Statt den Fotoapparat nimmt er aber Mikrofon und Aufnahmegerät mit, denn Robby Sandberg ist blind. In der folgenden Reportage öffnet Robby Sandberg sein Reiseklangalbum und lässt Zuhörerinnen und Zuhörer an seiner Abenteuerlust teilhaben. Hören Sie nun Ohrenblicke, eine Radioreise, akustische Beobachtungen eines blinden Rucksacktouristen, die Reportage von Robby Sandberg und dem Verein Blinde und Kunst e.V.
Ohrenblicke, eine Radioreise mit Robby Sandberg.
Welcome aboard Greyhound. Los Angeles.
Vom indischen Kerala bis zum amerikanischen Kalifornien hat meine Aussage, ich reise gern, Reaktionen von Verwunderung bis Bewunderung hervorgerufen. Das liegt daran, dass ich blind bin. Ich, Robby Sandberg, bin blind und reise leidenschaftlich gern. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie ein blinder Mensch reist. Und manche können sich nicht mal vorstellen, warum ein blinder Mensch reist. Kommen Sie nun mit auf diese Radioreise und lernen Sie die Welt mit meinen Ohren sehen. Was mich dazu treibt, mich fremden Umgebungen und den damit verbundenen Herausforderungen auszusetzen? Fragen Sie irgendeinen sehenden Rucksacktouristen. Seine Antwort wird die gleiche sein wie die meine. Was Leute wie uns in die Welt hinaustreibt, ist die Lust zu entdecken, Neues zu erleben, Kulturen und Menschen kennenzulernen und nicht zuletzt der Reiz des Abenteuers.
Vorsicht!
Hallo.
Wo müssen wir hin?
Ja, ich muss eigentlich zum Hauptausgang, aber das scheint mir nicht der Hauptausgang zu sein.
Nee, da ist der Ausgang.
Ist der andere genau gegenüber? Oder?
Ja, ich
okay.
Einfach ganz
danke.
Meist reise ich auf eigene Faust und mache einen großen Bogen um die Tourismusindustrie. Ich möchte eine Stadt nicht vorgeführt bekommen, ich möchte sie kennenlernen und erleben. Wie stelle ich das an? Nun, wenn ich in einer mir fremden Stadt angekommen bin, suche ich zunächst einige Kneipen auf. Dort stehe ich dann am Tresen und lasse die Atmosphäre auf mich wirken. Ich nehme den regionalen Akzent wahr und höre, wie und über was die Menschen reden. Manchmal schnappe ich Gesprächsfetzen auf, die mir interessante Informationen über die Stadt oder einen bestimmten Stadtteil liefern. Wie hier in einer Kneipe auf dem Kölner Eigelstein.
Die Ritterstraße kreuzt auf die Eintrachtstraße.
Ja, ja, die sind ja an der Ecke Ehren.
Das ist aber auch okay. Das ist ja nichts. Ja, da gab es eine Zeit, da gab es immer schlechte Meldungen aus dem Eigelstein. Da gab es Schlägereien, Schießereien sogar.
Ich verlasse mich aber nicht auf das Lauschen allein, sondern spreche die Menschen auch an. Einheimische Kneipenbesucher sind die besten Fremdenführer. Sie sind gelöst, kennen sich aus, können Wege beschreiben, interessante Orte empfehlen oder vor solchen Orten warnen, die man meiden sollte. Außerdem freuen sie sich, wenn jemand sich für ihren Teil der Welt interessiert.
Es ist wirklich hier auch ein Rotlichtviertel, ja?
Ja.
Aber sie treffen wirklich uralte Kölner hier, die hier schon ewig leben. Und das ist das Interessante hier. Tagsüber, da stehen die Leute in Scharen auf der Straße und lamentieren rum. Oder es gibt einige Straßencafés hier, wo man draußen sitzt. Es ist wirklich schönes Leben. Das ist Urköln.
Wenn ich in den Kneipen genügend Informationen gesammelt und erfahren habe, wie die Menschen ticken, mache ich meine ersten Erkundungsgänge. Ich möchte erleben, wie ein Ort sich anhört und anfühlt. Jede Stadt, jede Region hat ihre ganz eigene Wirkung auf die Sinne. Ein offensichtliches Beispiel ist die lokale Küche, aber es gibt noch viele weitere sinnliche Merkmale, die einem Ort einen Charakter verleihen. Denken Sie nur an die vielen unterschiedlichen Manifestierungen öffentlichen Nahverkehrs. In meiner Heimatstadt Hamburg zum Beispiel hört man schon an den Stationsansagen, dass man sich in einer Hafenstadt befindet.
Nächste Haltestelle, Landungsbrücken. Übergang zur U3 und zu den Hafenfähren.
Eine Fahrt mit der S-Bahn verläuft gemütlich und leise. Die Londoner Underground hingegen hat noch einen echten Eisenbahnsound. Während der Fahrt ruckeln und schwanken die Waggons bedenklich. Ein wieder anderes Fahrgefühl vermitteln die Cable Cars in San Francisco. In diesen Straßenseilbahnen, deren stürmisches Klingeln überall in der hügeligen Stadt zu hören ist, sitzt man quer zur Fahrtrichtung auf langen Holzbänken und wird vor abschüssigen Strecken ermahnt, sich festzuhalten. Im indischen Kerala wiederum fährt man Autorikscha. Ein offenes, dreirädriges Gefährt, das knatternd über die Landstraße fegt, wobei der Fahrtwind die feuchte Hitze erträglicher macht. Im klanglich reichen Indien gibt es viele Anlässe zum Hören und Staunen. Aber was mich akustisch am meisten beeindruckt hat, war der nächtliche Chor der Zikaden, Vögel und Frösche. Dieses Geräusch kannte ich bisher nur aus Tierdokumentationen oder Filmen. Dass ich mich nun in einem Teil der Welt befand, wo ich dieses Geräusch sozusagen live hörte, hat mir viel mehr als das Klima oder die knatternden Rikschas verdeutlicht, wie weit weg von zu Hause ich war. Ein ähnliches Gefühl hatte ich, als ich in New Orleans durch den French Quarter ging und mir aus jeder Kneipe Musik entgegendrang. Der lange Flug dorthin, die amerikanischen Stimmen um mich herum waren nur Indikatoren. Es war die Atmosphäre im French Quarter, die mir bewusst machte, dass ich wahrhaftig in New Orleans war. Einer Stadt, deren bewegte Geschichte für mich einen legendären Charakter angenommen hatte und in der Helden, die nicht wussten, dass sie welche waren, den Jazz und den Blues schufen. Ein Pilger war an seinem Schrein angekommen. Thank you. Um mich in einer fremden Umgebung zu orientieren, reichen mir mein Langstock und mein Riech-, Hör- und Tastsinn. Zwar kann ich keine Stadtpläne und Straßenschilder lesen, aber ich merke mir markante Punkte, die mir das Wiederfinden eines Ziels erleichtern. Der unverkennbare Geruch eines Schuhgeschäftes, der Hall unter einer Eisenbahnbrücke, das Kopfsteinpflaster einer Einfahrt und viele weitere solcher Merkmale werden zu Wegpunkten auf der mentalen Landkarte, die in meinem Kopf entsteht, wenn ich eine Gegend erkunde. Wenn ich einen Weg zum ersten Mal gehe, muss ich natürlich oft nachfragen. Und manchmal verlaufe ich mich auch. Aber dadurch lerne ich eine Stadt nur noch besser kennen.
Dann müsstest du jetzt theoretisch, also du bist jetzt halt eben, also wenn du theoretisch gerade ausgucken könntest, also nur auf Fans, ne? Dann würdest du den Dom sehen. Ja. Na, aber dazwischen ist noch das Starbucks. Also du müsstest jetzt, wenn du jetzt weiter geradeaus gehst, gehst du direkt auf den Starbucks zu. Also du müsstest in 80 Metern ungefähr links gehen und dann in 100 Metern rechts. Mhm. Und dann kommst du auf die Domplatte.
Okay. Ja? Sehenswürdigkeiten interessieren mich nur am Rande. Sightseeing ist etwas für Leute, die sich mehr für die Skyline einer Stadt interessieren, als für die Menschen, die in ihr leben. Aber es gibt natürlich Sehenswürdigkeiten, die auch hörens- und fühlenswürdig sind. Ich wollte herausfinden, ob das auch auf den Kölner Dom zutrifft. Dass der Dom ein Monument historischer Baukunst ist, steht außer Frage. Aber wenn seine Pracht für mich nicht erfahrbar war, stellte er auch keine Attraktion für mich dar. Im Eingangsbereich glaubte ich zunächst, die Musik, die ich hörte, stamme von einer Messe, die gerade im Inneren der Kathedrale abgehalten würde. Dann aber ging ich einige Meter vorwärts und stieß an eine Wand oder Säule. Ich griff nach oben und stellte fest, dass mitten in der gotischen Baukunst eine Lautsprecherbox hing. Ich war entsetzt. Eine Zeit lang ließ ich meine Hände über die vielen Schnörkel, die Wölbungen und Windungen, Wülste und Simse gleiten. Ich fühlte eine große Ehrfurcht vor den Menschen, die diesen Dom erbaut hatten. Wie herrlich und prachtvoll musste ein so großes Bauwerk sein, wenn schon ein kleiner Teil, den ich mit meinen Händen erreichen konnte, so viel Detailarbeit aufwies.
Lasst uns nun beten zum Gott Jesu Christi, der uns in seinem Sohn den Himmel geöffnet hat.
Dann aber betete der Lautsprecher und die Abscheu vor einer derart respektlosen Vermarktung trieb mich wieder hinaus auf die Domplatte. Von der schieren Größe und Imposanz des Doms habe ich nur eine abstrakte Vorstellung erhalten. Bei einer abenteuerlichen Kletterpartie in einer englischen Dorfkirche habe ich einen viel genaueren Eindruck von der Größe und Architektur des Bauwerks bekommen.
Ich merke jetzt schon die luftigen Höhen. Es bläst mir von hinten Wind in den Nacken. Und die Leiter ist doch sehr wackelig. Jetzt bin ich hier mit dem Kopf schon aus dem Dachfenster gekommen. Direkt über mir ist das Fenster. Deshalb muss ich mich jetzt leider ein bisschen klein machen, um da durchkriechen zu können. Und ich fühle schon die Dachziegel hier. Jetzt muss ich noch mein anderes Bein von der Leiter kriegen. So, jetzt stehe ich auf dem Dach. Und jetzt muss ich mich ziemlich eng an der Mauer entlang tasten, weil hier rechts von mir direkt dieses Schrägdach hochragt. Und die Mauer ist normalerweise so schulterhoch und dazwischen sind immer so eine Art Türme, die höher reichen. Das ist natürlich nicht der ganze Umfang der Kirche, sondern nur des Glockenturms. Und in der Mitte dieses Quadrates, dieser Mauerumfriedung, erhebt sich dann in Form von sich überlappenden Dachpfannen so die Pyramide des eigentlichen Dachs.
Zurück in Köln erwies sich das Prätorium als Hörens- und Fühlenswürdigkeit.
Das heißt, wir steigen jetzt ab in die römische Kanalisation. Jetzt geht's nach links.
Der Fremdenführer Wolfram Butschert führte mich in die Ausgrabungsstätte unter dem Rathaus.
Und Vorsicht, der Boden ist jetzt teilweise ein bisschen uneben. Das sind die original römischen Quader nochmal.
Also hier, das sind zum Beispiel ja Ziegel hier, ne?
Das ist ja jetzt alles restauriert worden, weil die Quader einfach nicht mehr existent waren. Aber sobald man ein bisschen höher geht, da kommen dann wieder dieses römische Tonnengewölbe, wenn man so möchte. Das ist ja auch ganz spannend, wie die Römer das geschafft haben, dass die Steine nicht durchfallen, sondern die haben die so schön beschnitten, dass man die dann wie so ein Puzzle einsetzen konnte. Und dann hat das Ganze gehalten.
Auch hier interessierte mich die Architektur nur am Rande. Das eigentlich Spannende war, in gebückter Haltung den Abwasserkanal zu begehen, der einst die Exkremente des römischen Prätors transportierte. Die Wände fühlten sich glitschig an und gelegentlich tropfte uns von oben Wasser in den Nacken.
Schön feucht. Das ist also schon fast so wie in einer Tropfsteinhöhle, nur dass es noch keine Tropfsteine gibt.
Oh, ich habe sogar schon Algen in der Hand gehabt hier.
Es geht mir also weniger um die Würdigkeit als um die Erlebbarkeit eines Objektes. Der weitaus interessanteste Aspekt meiner Reisen ist aber immer wieder die Begegnung mit den Menschen. In Indien zum Beispiel war eines meiner schönsten Reiseerlebnisse der Besuch einer Blindenschule, wo ich mit den Kindern Cricket spielte.
Our badge.
Oh, right. So it's like a real bat.
Yes, this is a real bat.
Okay.
Okay. This is our stamp. Sushikinam adila suji anakkanalladanda.
Oh, that's okay. So that's the wicket.
Come on. I'll show.
Okay.
Zunächst wurde mir das Bat, also der Schläger, und das Wicket gezeigt, die drei Stäbe, die man in den Boden rammt und die es mit dem Ball zu treffen gilt. Den Ball kann man hören. Bevor ich Stellung bezog, wollte ich zuhören, wie es klingt, wenn die Profis spielen. Schließlich bekam ich selbst das Bat, den Schläger in die Hand und sollte das Wicket verteidigen.
Go on.
Um die klanglichen Eigenschaften meiner Reiseziele zu dokumentieren, habe ich immer ein Aufnahmegerät dabei. Manchmal entstehen dabei Aufnahmen, die von besonderer Bedeutung für mich sind und mich durch Raum und Zeit an den Ort ihrer Entstehung zurückversetzen. Wenn ich diesen Straßenmusiker höre zum Beispiel, erinnere ich mich lebhaft an den hochsommerlichen Novembertag, an dem ich am Ufer des Mississippi stand und seine Töne zu mir herüberwehten. Ich erinnere mich, wie ich mir während eines zweiwöchigen Aufenthalts den French Quarter erschloss und wie ich auf der Decatur Street meinen ersten Gumbo aß. Beim Klang dieser beiden Straßenmusiker denke ich an meinen ersten Urlaub in Dublin, als ich die Atmosphäre der Innenstadt in mich aufsog und nachts auf dem Temple Bar Square mit Rucksacktouristen aus aller Welt zusammentraf und Gitarre spielte. Beim Klang dieser Hindu-Prozession schließlich denke ich an einen Tag zurück, der so heiß und feucht war, dass ich durch den Mund atmete. Ich rieche wieder die Weihrauchschwaden, die der leichte Wind mir zutrieb, als die elefantenberittenen Priester vorbeizogen. Wenn so eine Reise zu Ende geht, brauche ich meist erstmal ein bisschen Ruhe, um das Erlebte zu verarbeiten. Bald aber, das ist sicher, zieht es mich dann wieder hinaus in einen Teil der Welt, den ich noch nicht kenne. Ich hoffe, Sie hatten auf dieser Radioreise Spaß und das ein oder andere Aha-Erlebnis. Wenn ja, dann ging es Ihnen wie mir auf meinen Reisen. Vielleicht reisen Sie demnächst ja auch mal mit offenen Ohren. Sie hörten Ohrenblicke, eine Produktion des Vereins Blinde und Kunst e.V. aus dem Jahr 2010. Moderation, tontechnische Bearbeitung und Reisender Robby Sandberg.
Die Reportage Ohrenblicke gibt's auch im Internet unter ohrenblicke.eu. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Das war's vom heutigen Rabe Info. Das nächste Info gibt's morgen wieder wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Alle unsere Sendungen finden Sie auch auf www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Shane McKay und Robby Sandberg. Am Mikrofon verabschiedet tut sich Lucia Vasella. Tschüss und merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.